Nerd Alert.
Ja, hallo, hier ist der Nerd Alert. Die Computersendung für Bits und Binäres. Ich bin heute als Nerdy ganz allein im Studio, nicht ganz allein. Ich habe hier zwei Gäste vom Chaos Computer Club Hamburg. Und wir wollen uns heute unterhalten über das Chaos Communication Camp. Und vorher machen wir noch ein Kessel Buntes, aber als allererstes machen wir erstmal eine Runde Musik. Ja, back ans Mikrofon. Hier ist der Nerd Alert auf dem freien Senderkombinat. 93 MHz Antenne und 101,4 MHz im Kabel. Wir haben heute ein spezielles Thema, worüber Lenker berichten und sprechen wollen. Das ist das Chaos Communication Camp in Berlin, was dieses Jahr wieder stattgefunden hat nach 4 Jahren. Und als allererstes möchte ich unsere beiden Gäste hier begrüßen, Jens und Hauke vom Chaos Computer Club Hamburg. Hallo, ihr beiden, sagt doch mal was.
Ja, hallo, ich bin Hauke und...
Hallo, ich bin der Jens.
Ja, bevor wir gleich ein bisschen über das Camp und das Campen und na Kabel in nassen Gras unterhalten wollen, sprechen wir vielleicht nochmal eine Runde über die sehr spannenden Nachrichten, die gestern reingekommen sind. Ich weiß gar nicht, wer hat zuerst darüber berichtet? Wie habt ihr davon erfahren? Davon, dass der Freiherr von Grafenreuth für ein halbes Jahr in Knast gehen soll?
Ich habe es heute Morgen erfahren, als ich in den Irk-Channel kam, und da stand es natürlich schon, diese heiße Meldung bei dem Topic und mit hübschen, netten Kommentaren, also dass Grafenreuth jetzt doch tatsächlich endlich mal für ein halbes Jahr in Bau muss. Glauben konnte ich es dann zwar immer noch nicht so ganz, aber es war zumindest für den Morgen, wenn man ins Büro kommt, schon mal ganz nett zu lesen.
Ja, bei mir war es auch als allererstes morgens auch IRC-Channel und ich kann es kaum glauben, bin dann gleich zu der Taz-Meldung gegangen, die ja da praktisch über sich selber berichtet hat, wo die Story auch im Ganzen so einmal erzählt wurde, was da passiert ist. Ich glaube, der Freiherr von Grafenreuth ist einer der unbeliebtesten Rechtsanwälte in der Computerszene in Deutschland, oder?
Also er wird nicht gerne gemocht, aber man hat schon manchmal Respekt vor ihm, weil er ist doch ein Rechtshacker irgendwo, auch wenn er natürlich eigentlich ja auf der falschen Seite arbeitet, aber was er da manchmal macht, ist doch sehr kreativ. Also es ist so eine Hassliebe, also man merkt, er ist nicht so der blöde, sture Rechtsanwalt, aber das, wofür er seine Intelligenz sozusagen einsetzt, ist nie unbedingt das, was man jetzt auch befürworten würde.
Ja, um das nochmal so ein bisschen auszuführen, wofür der Freiherr so steht und was die Leute ihn so gegen sich aufbringt, holen wir ein bisschen aus. Er hat irgendwie, glaube ich, ist zuerst in Erscheinung getreten, irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, als er sich unter dem Namen Tanja in Computerzeitschriften verewigt hat und dort nach Raubkopien als kleines Teenie-Girl gefragt hat und damit praktisch andere Jugendliche geködert hat, die dann einfach ihm Raubkopien zugeschickt hat und er hat die dann praktisch angezeigt, verklagt. Und das waren so seine ersten Geschichten, aber so richtig bekannt geworden ist er, glaube ich, in den letzten Jahren dafür, dass er ganz tief und hoch auf der Abmahnwelle mitgeschwommen ist. Und ich weiß nicht, wenn man sich so die Foren anguckt, manche nennen ihn ja kaum bei Namen, sondern sagen immer nur der Abmahnanwalt oder der Freiherr oder ähnliches. Er hat schon wirklich geschafft, berühmt berüchtigt zu werden. Und was denn tatsächlich jetzt bei der Taz passiert ist, ist, dass er, er kämpft ja auch immer für das Recht, sagt er. Er hat praktisch die Taz dafür abgemahnt, dass sie ihm eine E-Mail-Bestätigung geschickt hat, dass sich jemand, er selber oder jemand anders, einen Newsletter abonnieren sollte und man sich ja damit auf wackeligen, dünnen Eis bewegt, als Internetanbieter macht man das mit dem Double-Opt-In-Verfahren. Das heißt, man sagt, ich möchte den Newsletter haben und bekommt dann eine Mail und da muss man nochmal bestätigen, dass man die tatsächlich bekommen möchte, damit niemand belästigt wird. Und das war wohl für den Freiheitler schon zu viel. Na, die Taz hat da sich ein Verfahren eingehandelt und musste 600 Euro bezahlen. Die hat sie auch bezahlt, aber da der Freiherr so chaotisch ist, hat er das irgendwie nicht richtig zugeordnet. Na, es gab auch schon andere Anlässe, wo der Freiherr sein Chaos offenkundig gemacht hat, indem er offensichtlich lebt mit seiner Kanzlei. Und herauskam jedenfalls, dass er die Taz, Domäne taz.de, ganz einfach beschlagnahmt hat. Und das wurde dann den Tageszeitungsleuten aus Berlin zu viel. Und die haben ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Dabei kam es dann zu einem Gerichtsverfahren, wo wohl gestern das Urteil gesprochen wurde. Die Richterin hat gesagt, der Mann muss aus dem Verkehr gezogen werden, weil das Geld wurde bezahlt. Es gab sogar eine Durchsuchung seiner Kanzlei, wo offenkundig war, dass er einen Fax erhalten hat, dass das Geld zuordnet. Und Urteil 6 Monate ohne Bewährung, was die Höchststrafe war. Und mal gucken, wie es weitergeht. Wie habt ihr das aufgenommen?
Naja, eben erstmal mit Belustigung, aber ich denke mal, dass er leider doch nicht wirklich diese Haftstrafe antreten werden muss, sondern da ist er schlau genug, da sicherlich irgendwo sich wieder rauszuwinden.
Ja, das ist, glaube ich, auch das, was so die anderen Rechtsanwaltskollegen von ihm im Internet in den Foren kundgetan haben. Da ging es darum, dass da wohl wirklich beträchtliche oder Gründe vorgebracht werden können müssen, damit so jemand aus so einem Anlass tatsächlich in Bau wandert. Ansonsten wurde das sehr gehässig kommentiert im Netz. Es wurde gesagt, so ja, dann trifft er ja vielleicht auf die anderen Raubkopierer, die im Knast sonst sich an kleine Jungs ranmachen und sowas. Das war ein bisschen schmutzig, hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber ich glaube, die Freude ist sowieso zu früh. Es gab mittlerweile eine Stellungnahme und da ging es darum, dass er sagte, das Hauptverfahren wäre sowieso erst im August nächsten Jahres und Revision gäbe es sowieso auch noch. Gut, das also kurz vorweg, ein Kessel buntes, ganz spannende Geschichte. Wenn mal so jemand, den keiner mag, richtig erwischt wird und mal gucken, wie es weitergeht. Wir werden weiter berichten. Ansonsten mache ich nochmal kurz Musik und dann geht's gleich weiter.
Yeah.
Ja, back. Jetzt geht's los. Wir reden ein bisschen über das Camp. Na, viele unserer Stammhörer werden sicherlich wissen, wovon wir reden. Vielleicht fahren unsere Stammhörer sogar auch tatsächlich zum größten Computercamp. Stimmt das? Größten Computercamp der Welt?
Also mir ist keins bekannt, das größer ist.
Also für mich ist das auf jeden Fall das Größte, weil ich habe da jedes Mal so viel Spaß. Ja, erzähl doch mal kurz, so Beweggründe, Chaos Communication Camp, was ist das? Wer veranstaltet das? Wo findet das statt?
Ja, neben unserem Kongress versuchen wir alle 4 Jahre noch ein Camp auf die Reihe zu kriegen. Das hat so in der Vergangenheit immer ganz gut geklappt. Wir merken auch, dass das immer ganz gut ankommt, weil wir kriegen immer mehr Besucher dabei. Und das Ganze ist quasi, wir mieten ein Riesengelände. Dieses Jahr war es das Luftfahrtmuseumsgelände in Finofurt, das ist in der Nähe von Berlin, liegt so ein Stück nördlich, und haben es dieses Jahr geschafft, 2200 Leute da am Start zu kriegen, die da eine Riesenshow veranstaltet haben.
Ja, das ist, glaube ich, Rekord bisher, oder? Na, so viele Besucher gab es bisher noch nicht, oder?
Ja, das ist wieder ein Besucherrekord.
Ja, drittes Camp war das, glaube ich, bisher. Na, zweimal war ich, glaube ich, vorher da, soweit ich mich erinnern kann. Und das Besondere an diesem Camp war ja, dass das an einer neuen Location war. Ich war im Vorfeld so ein bisschen traurig, weil ich die Atmosphäre beim alten Camp super fand. Ich fand die Location toll, dass an so einem kleinen Fluss gelegen war, wo man zwischendurch nackt baden gehen konnte. Das heißt, man hat sich so kleine Vorträge angehört und konnte zwischendurch mal, weil auch immer brutal heißes Wetter war, mal ins Wasser springen und eine total bleiche Nerds beim Baden zu gucken. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass die neue Location hat wirklich alles gesprengt. Also sowas habe ich vorher überhaupt noch nicht gesehen. Es fand auf einem Flughafen, einem ausgemusterten russischen Militärflughafen statt. Wenn man da ankam, dachte man ja auch so, ja, nettes kleines Gelände. Aber wie groß das Gelände tatsächlich war, da können wir später nochmal zu kommen. Es gab nämlich Möglichkeiten, das zu überblicken. Ja, und ich weiß nicht, wie hat sich das ergeben, der Wechsel zu dem neuen Gelände?
Ja, wir wollten endlich mal ein Camp organisieren, das seine eigenen Kosten trägt. Und dafür mussten wir dann halt auf eine gewisse Infrastruktur voraussetzen. Und die haben wir da halt wesentlich mehr gehabt. Also wir hatten da viel mehr Strom vor Ort. Wir mussten keinen Generator anschaffen, der da dann 24/7 lief. Wir hatten Wasser vor Ort und so weiter drum und dran. Und das waren so eigentlich die Hauptgründe, warum wir das uns für die neue Location entschieden haben. Nichtsdestotrotz war natürlich die Atmosphäre da definitiv da, dadurch, dass da halt überall auch noch die alten Flugzeuge rumstanden und so weiter drum und dran und wir unsere Vorträge nicht in riesen Zelte halten mussten, die nochmal extra gemietet werden mussten, sondern das halt wirklich in diesen Hangarbunkern, die eigentlich für die Flugzeuge oder die mal für die Flugzeuge waren, veranstalten konnten. Und das ist so auch einer der Gründe, die uns hoffen lässt, dass wir diese Location wiederkriegen.
Ja, das heißt, die alte Location war zu teuer, war das so?
Ja, vor allem, weil da halt diese ganze Infrastruktur fehlte, weil man musste ja nicht nur die Dixie-Klos aufstellen, sondern da waren auch keine Duschen, das musste alles organisiert werden mit Duschcontainern und Stromgeneratoren. Und hier hatten wir halt wirklich schon Wasserleitungen und Abwasserleitungen und Strom alles vor Ort, weil das da auf diesem Flughafengelände verfügbar war. Ja. Und dadurch wird das dann schon deutlich billiger. Wie das jetzt mit dem Gelände selber aussieht, ob da irgendwie das Luftfahrtmuseum ein bisschen günstiger ist, das weiß ich so jetzt nicht. Aber zumindest so die ganze, also es war schon gut, feste Duschen zu haben in richtigen gemauerten Häusern.
Ja, die ja auch morgens immer gut überlaufen waren, aber man musste einfach immer ein bisschen asynchron arbeiten.
Das genau, heißt, man durfte nicht um 10 Uhr morgens duschen gehen, weil da war die Schlange wirklich lang, sondern ich bin dann immer so um zwischen 2 und 4 irgendwann, da war das dann okay.
Ja. Ansonsten vielleicht, um nochmal so ein bisschen Eindruck für die Hörer zu verschaffen, wie das Gelände aufgebaut war. Es war irgendwie so 30, 40 Kilometer von Berlin entfernt auf dem Land. Man kam da durch so kleine Örtchen und musste dann mal irgendwann links abbiegen, kam über so ein paar Felder, beziehungsweise so einen Feldweg, konnte da sein Auto parken und Diesmal war ja das ja auch mehr oder weniger 4,5 Tage lang, die ganze Veranstaltung. Das heißt, man kam dann meistens irgendwie Dienstagabend in der Nacht zum Mittwoch an, wir zumindestens. Und dann ging es schon los. Die Beleuchtung war so mit Leuchtstoffröhren ausgeschildert und man versuchte aufs Gelände raufzukommen und merkte dann so, wow, die haben hier schon einiges an Lichtern aufgebaut. Das kannten wir ja auch von den Camps vorher schon. Aber man sah dann irgendwie diese Hügel, diese Hangare, die oben auch mit Gras bewachsen waren, wo man rüberlaufen konnte. Und nebenan ein riesen Landeplatz für die Flugzeuge. Und ja, dann irgendwie das Seabase-Zelt, irgendwie so halbrund, eine Kugel, eine urige Beleuchtung, Flugzeuge, ich weiß nicht, wie viele waren es, so 15, 20 Flugzeuge, die irgendwie in der Gegend rumstanden, wo man dran vorbeilaufen konnte, die anfassen konnte, drunter stehen konnte. Und ich war mächtig beeindruckt, als ich da ankam. Wie war das für euch, als ihr ankamt?
Ja, also so ähnlich ging mir das ja auch. Ich wollte zwar eigentlich schon früher kommen, also die ersten waren so ungefähr eine Woche, bevor das ungefähr anfing auf dem Gelände. Ich bin erst Montagabend irgendwann angekommen. Da war natürlich schon viel Zelte aufgebaut, viel Beleuchtung. Man durfte noch auf den Bunkern rumlaufen, das wurde dann ja hinterher zum Glück unterbunden. Also es war schon sehr viel Leben in der Bude sozusagen. Ich kam da an, so abends, alles schön beleuchtet, gleich natürlich die ersten Leute getroffen und das Seabase-Zelt und unser Hamburger langgestrecktes Zelt auch gleich gefunden. Ich bin dann erstmal rumgelaufen, Fotos gemacht, die ganzen Flugzeuge, die sind ja schön beleuchtet, also diese Tupolev und Ilyushins und Mix und da stand ja alles rum.
Ja, da waren auch teilweise so Lämplein in den Afterburner von den Jets angebracht und so, sodass man dachte so, oh, die fliegen gerade oder es sah wirklich unglaublich aus.
Ja, also so orangene oder blaue Leuchtröhren hinten in den Triebwerken drin. Aber was ich hinterher viel lustiger fand, waren diese ganzen kleinen Zelte, die unter den Flugzeugen geparkt waren. Also da hat sich doch tatsächlich die Technik nützlich gemacht, weil sie zumindest Schatten gespendet hat.
Ja, na, wir hatten ja auch einen anfangs eher ungünstigen Platz bei den BSD-Lern um die Ecke, wo das Gelände relativ holperig war und so komische Pflanzen in der Gegend rumstanden, die man alle erstmal hätte platt machen müssen. Wir haben uns dann mitten in der Nacht entschieden, nachdem noch ein paar Leute nachkamen, uns einen schöneren Platz zu suchen, haben dann tatsächlich unter so einer Riesenmaschine unsere beiden großen Zelte aufgebaut. Unglaublich. Na, und was es da sonst noch zu sehen gab, na, da können wir vielleicht gleich noch drüber berichten. Wann haben denn überhaupt die ersten Leute angefangen, das in Beschlag zu nehmen und das aufzubauen? Wie viele Helfer waren überhaupt da?
Also das Organisationsteam oder die Orga, die war relativ klein, das waren so ungefähr 10 Leute. Aber wir haben ja wie bei allen unseren Chaos-Veranstaltungen so ein Engelsystem. Das heißt, man kann sich im Vorfeld als Engel melden und dann kriegt man dort halt Vergünstigungen. Dieses Mal waren es irgendwie Essen und Trinken und Mate ganz günstig. Und insgesamt hatten wir dann so 180 Engel, die dann halt irgendwie alle möglichen Aufgaben mit übernommen haben. Und das hat uns halt auch die ganze Party gerettet, weil sonst hätte das niemals geklappt. Also da nochmal einen großen Dank an die. Und die ersten haben schon ungefähr 2 Wochen vor der Veranstaltung darauf geschlagen. Das muss man aber auch, weil da halt total viel vorbereitet werden muss. In den umliegenden Seen haben wir zum Beispiel noch ein Enzym reingekippt, damit keine Mückenplage entsteht und so weiter. Sowas muss man 3 Tage vorher machen und so.
Oh wow, das wusste ich gar nicht. Das ist ja abgefahren. Weil zwischendurch, als wir noch gar nicht losgefahren waren, hieß das irgendwie so im IRC-Channel, ja, hier gibt es Mücken en masse. Und dann haben wir uns nochmal eingedeckt mit einem Mückenvernichtungsmittel. Das heißt, ihr habt da tatsächlich sogar Vorsorge dafür getragen, ja?
Selbstverständlich. Wir wollen ja nicht, dass da irgendwie eine riesen Mückenplage auftritt. Und die beiden Hauptorganisatoren, das waren Florian und Julia, die waren da durchaus fast teilweise Vollzeit, ein halbes Jahr vorher, vor dem Camp beschäftigt mit Organisation, mit Telefonieren, mit Planung und so weiter drum und dran. mit Content Meeting, das heißt, welche Vorträge müssen da rein, welche werden abgelehnt und so weiter drum und dran. Das ist eine Riesenarbeit und da das haben die beiden eigentlich recht super gemacht.
Hm. Was mich interessieren würde, die angesprochenen Engel, ich kann mir vorstellen, die kriegen ja außer, dass sie vielleicht Vergünstigungen im Sinne einer besseren Zelten oder ich weiß nicht, was da alles ansteht, keinerlei finanziellen Vergünstigungen. Das heißt, die bezahlen den ganz normalen Eintrittspreis. Melden sich da genug Leute oder habt ihr Probleme da Verstärkung zu bekommen?
Nö, da melden sich schon genug Leute, das ist auch ganz gut so. Das ist so, meistens sind das irgendwelche jüngeren Leute, die dann so ihren Anschluss ins Chaos bei uns finden. Das heißt, sie können dann da sehen, wie wird was aufgebaut. Sie kriegen ja auch relativ viel mit von der Organisation, von den Strukturen, wie machen wir was, wie gehen wir Sachen an. Und wer irgendwie mal so seinen Weg ins Chaos finden will und wissen will, wie ist so eine Veranstaltung aufgebaut, was gehört da alles zu, dem kann dann sich halt mal als Engel melden und hilft dann halt mit und übernimmt ein paar Aufgaben. Beim Kongress gibt es dann irgendwie einen günstigeren Eintritt und so weiter drum und dran. Das konnten wir beim Camp nicht machen. Dafür haben die dann halt ihre eigene Schlafarea gekriegt, wo sie ihre Ruhe hatten, haben Verpflegung gekriegt, haben günstig Mate gekriegt und haben dann dafür dann im Gegenzug mal ein paar Aufgaben übernommen, die auch nicht so viel waren.
Mhm. Gut, ich würde sagen, wir spielen noch mal eine Runde Musik und dann erzählen wir gleich mal, was macht man 5 Tage lang in der Wildnis als technisch orientierter Mensch, der vielleicht noch keine Überlebenstrainings gemacht hat, sondern dann plötzlich ausgesetzt wird mit einem Zelt, aber mit Internetanschluss und wie vertreibt man sich dabei seine Zeit? Bisher haben wir übrigens schon 2 Stücke Musik gehört, wie immer unter Creative Commons Lizenz. Die erste Band war Bronco mit dem Songtitel Ark und zweitens Louis Ling und The Bombs und da hieß das Stück Prinzessin Mononoke und jetzt geht's weiter mit Röntgenschall, Hot und Wunderbar.
Oh, she's only 17, so hot and wunderbar. Plans to study medicine and then to shot. But I would check her face, she says I la la la. And I get mad from her twice a day. She was shiny braces, but she never was a bra. Likes to kiss in public places, sits on the other stuff. She has a public record, she calls and your lies. And I get mad from her twice a day.
Ja.
She puts her in the bus, nothing in the car. And I get paid for her twice a day. Yeah, I get paid for her twice a day. She's so sweet and really, really dirty. But she never, 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 never replies to me. She's only 17, so hot and wonderful. Then to study medicine and then to cha-cha-cha. Why? I want to have a she says la la la. And I get mail from her twice a day.
Well,
I get mail from her twice a day, a day, a day. She's so sweet and really, really dirty. But she never, 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 never replies to me. She's so sweet and really, really dirty. But she never, 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 never replies to me.
Fortnite. Woo. Next one's for you.
Experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits.
Oh no.
There's a big scary guy after me.
What are you people? On dope?
Barbie is back.
What are you people?
Charge to keep, and I will give it my all. Thank you very much. God bless America. And God bless America. And God bless America. And God bless America. God bless America.
Barney is back.
And God bless America.
Barney is back.
And God bless America.
Hier ist wieder der Nerd Alert. Nachdem ich das Mikrofon schön wieder offen gelassen habe und na, man vermutlich ganz klein nebenbei unsere Vorbereitungen hören konnte, geht es jetzt weiter, dass wir ein bisschen was über die Orga erzählen wollen auf dem Chaos Communication Camp 2007, was dieses Jahr wieder stattgefunden hat, wo alle drei hier im Studio befindlichen Nerdies und Hacker dort waren und fünf wundervolle Tage erlebt haben, würde ich mal so sagen, zunicken. Ja, technischer Aufwand. Wie verschafft man 2200 Leuten eine schöne Atmosphäre und die nötige technische Infrastruktur, damit die ihren üblichen technischen Forschungen nachgehen können und tatsächlich dann auch sich zwischendurch in netter Atmosphäre unterhalten können?
Ja, also wir waren nicht so unorganisiert, also da steckt schon relativ viel Aufwand und Vorarbeit dahinter. Dann haben wir auch schon sehr, sehr, sehr viele eingespielte Teams, die sich auf den Kongressen zuvor und auf den Camps zuvor erprobt hat und dann spielt man sich natürlich immer mehr ein und so weiter drum und dran. Und im Prinzip waren das auch die gleichen Leute. Wir hatten zum Beispiel wieder unser POC-System, die dann halt irgendwie dieses Decked-Telefonsystem da gemacht haben.
Das muss man dazu sagen, wer es nicht weiß, Decktelefone sind diese ganz normalen, schnurlosen Telefone, die jeder oder fast jeder mittlerweile zu Hause hat. Und was passiert da beim Camp genau mit denen?
Ja, man nimmt quasi sein Decktelefon mit, am besten mit vollem Akku oder mit Batterien und mit der Ladestation, gibt das Gerät dann kurz bei dem POC ab und sagt mal, welche Nummern man sich da registriert hat und ist dann quasi für die Tage auf dem Camp über diese Telefonnummer erreichbar, sowohl von außen als auch von innen.
Ja, bei mir hat's, ich habe zum ersten Mal mein schnurloses mitgenommen von zu Hause. Bei mir hat's leider nicht geklappt. Ich habe so ein komisches Panasonic-Teil, wo, obwohl die Leute beim POC, Phone Operation Center, ziemlich fit sind, glaube ich. Die kennen die ganzen Geräte mittlerweile, glaube ich, auswendig und haben auch irgendwie Manuals da, wo sie nachschlagen können, wie man die einbucht in das, in die Telefonanlage, haben sie es bei meinem Gerät leider nicht geschafft. Aber man ist da ja unter Menschen und jeder zweite rennt da mit dem Telefon rum, kann sich mal schnell verabreden. Soweit zum POC. Was gab's? Du erwähntest das NOC. Was ist das?
Das NOC, die kümmern sich um die ganze Netzstruktur. Das heißt, dass wir sowohl Internet haben, als auch, dass wir untereinander kommunizieren können. Das ist dann auch so ein bisschen zweigeteilt, weil einmal haben wir diese Kabelverbindungen, da sind auch noch ganz bekannt diese Datenklos, das sind halt irgendwie so, ich sag mal, umgebaute Dixie-Klos, die man dann auch von außen erkennt, dass es kein Dixie-Klo mehr ist, da ist dann auch noch so Folie ringsherum und so weiter drum und dran und da stehen dann halt unsere Hardware drin.
Sind die Folien nicht eher so zur Sonnenabdeckung, damit die nicht zu heiß werden?
Sowohl als auch. Also sowohl, dass da kein Wasser eindringt, als auch, dass da irgendwie nichts mit passiert. Dass es halt einfach mal ein bisschen witterungsunabhängiger ist, weil da drinnen laufen dann halt elektrische Geräte und die werden ja auch nochmal heiß. Und die kümmern sich dann auch um die Internetanbindung, die dieses Mal auch wieder mehr als ausreichend vorhanden war. Die kümmern sich um die WLAN-Abdeckung über das ganze Gelände und so weiter drum und dran und machen da eigentlich auch immer wieder einen richtig guten Job.
Ja, bei der Netzwerkanbindung diesmal gab es, glaube ich, noch eine kleine Anekdote, die zu erzählen wäre, weil es wurde zwar eine Leitung zugesagt, aber die endete leider irgendwie 5 Kilometer vom Camp. Und da gab es dann doch tatsächlich noch den großen Arbeitseinsatz, dass ich weiß jetzt nicht, wie viele Engel 5 Kilometer quer durchs Gelände eine Leitung im Boden verlegt haben, um dann vor diesem Anschlusspunkt zum Campgelände zu kommen, um diese Internetleitung dorthin zu legen. Das war schon ein guter Einsatz, aber es hat sich auch gelohnt. Also wir hatten da viele 100 Megabit. Ich weiß nicht, wie viele. Ich bin leider nur zweimal dazu gekommen, mein Notebook aufzuklappen. Aber es konnten alle ihre Pornos auch.
Bei dieser extra verlegten Leitung, soweit ich das mitbekommen habe, war das doch Glasfaserkabel, was da tatsächlich verlegt wurde, ne? Fiber to the tent sozusagen.
Nicht ja, ganz. Natürlich, bei Kupfer wäre das, also Glasfaser verliert halt keine Leistung sozusagen auf langer Strecke.
Und wo man da besonders drauf geachtet hat, also man hat es, glaube ich, so ein paar Zentimeter unterm Boden verlegt. Wir wurden einmal recht angeraunzt, weil wir da mit unserem VW-Bus drüber gefahren sind. Soll man, glaube ich, nicht machen. Nicht nur, dass sie empfindlich sind, sondern man hat, glaube ich, auch ein richtiges Problem, wenn sie denn tatsächlich kaputt gehen. Weil man kann die nicht mal eben wieder zusammenlöten, wie man es von Kupferkabel kennt.
Man kann sie schon, also man kann ein Stück rausschneiden und da dann so ein Zwischenstück einbauen, also man kann sie schon flicken, Aber natürlich, alle Leute wissen dann, wer es gewesen ist.
Ja, ja, bei uns wusste man das, aber wir haben ja auch nichts kaputt gemacht, tatsächlich. Ja, ansonsten, wir haben schon die Infrastruktur mit Netz abgedeckt. Ne? Trotzdem war ja jeder aufgerufen, noch so eine Router mitzubringen und um dann die letzten Meter, die dann dem Hacker gehörten, statt der Telekom, zu verbinden. Und sonst gibt es ja immer so ein bisschen Gemotze darüber, so dass WLAN irgendwie immer ein bisschen instabil ist. Na, das kennt man ja auch von den Kongressen. Aber das ist, glaube ich, auch eine richtige Herausforderung, so viele Leute mit WLAN zu verbinden, oder?
Ja, das Problem ist nicht, dass wir da genug Geräte ran schaffen. Wir selbst hatten auch genug Geräte da und ansonsten gab es auch noch dieses Freifunk, was wir da halt einfach mal schnell aufgebaut haben. Das Problem ist halt nur, dass sich da ganz, ganz oft sehr, sehr, sehr viele Menschen an einen Ort konzentrieren, die alle WLAN haben, manchmal nicht nur ein Gerät. Und dann sind die Geräte halt einfach überfordert, wenn da 250 Leute auf ein Gerät draufhängen.
Ja, also bei uns lief es eigentlich auch relativ gut. Ab und zu gab es mal so Abbrecher bei unserer kleinen Community mit, was weiß ich, so 20 Leuten.
Es waren ja noch mehr VW-Bus unterwegs.
aber letztendlich, wenn man mal ein paar Daten hin und her schieben will, dann braucht man natürlich sowieso Ethernet-Kabel. Das bringt schon mehr Spaß dann. Aber wozu braucht man da überhaupt Netz? Worum geht es denn tatsächlich, wenn man da so beim Camp da ist? Was macht man tatsächlich über 5 Tage? Also jetzt nur aufs Netz bezogen.
Ich wollte jetzt eben nochmal zum Thema Infrastruktur was sagen. Was zumindest erwähnenswert wäre, dass das Freifunknetz sich nämlich eine autonome Anbindung organisiert hat. Irgendwie über 5 Kilometer Funkstrecke mit einem Relay dazwischen zu einem Autohändler, der dann seinen DSL-Anschluss freigegeben hat. So dass dort also dann immer noch eine Backup-Strecke war, die vor dem NOC funktionierte und auch irgendwie, nachdem das offizielle Netz abgeschaltet wurde, auch immer noch lief. Darüber hat man dann immer noch Netz bekommen. Und was natürlich in diesem Zusammenhang auf jeden Fall zu erwähnen wäre, ist unser CERT, das Chaos Emergency Response Team. Das gehört natürlich auch noch dringend mit dazu. Das sind so die Sanitäter und Ärzte aus dem Clubumfeld, die dann hinten einen eigenen Hangar hatten, den sie sozusagen zur Krankenstation umgerichtet hatten. Und wenn also mal irgendwer umkippt oder in diesem Falle häufiger mit Mückenstichen ankam, dann haben sie sich um einen gekümmert.
Wir hatten da auch echte Bedenken am Anfang, weil die ersten Tage waren noch sehr, sehr, sehr heiß und die Leute haben viel zu wenig getrunken. Und wenn man das noch dann, also zum Glück hat es dann mal zwischendurch geregnet, aber wenn die Leute das dann so weiter drum gemacht hätten, dann wären wahrscheinlich ein paar mehr umgekippt.
Gibt es da Statistiken, wie viele Leute, wie sehr die in Anspruch genommen wurden, die vermutlich nicht, ne? Irgendwie so kleine Labidarchen-Fälle.
Gibt es bestimmt, aber die sind mir auch nicht bekannt.
Ja. Zumindest ein Vorfall ist mir bekannt. Ein Flugzeugunfall. da wurde ein oberster Engel von einem Flugzeug getroffen, ein Nerd-Flugzeugunfall. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe nur irgendwann einen leicht bleichen Security-Oberst gesehen, der ein dickes Pflaster auf der Stirn hatte.
Also live miterlebt habe ich es natürlich nicht. Ich kenne natürlich auch nur die Geschichten. Er kam auf seinem Fahrrad irgendwie langgefahren, hat dann nicht aufgepasst, zur Seite geguckt und die Tragfläche von der MiG-23 vor sich leider nicht gesehen und ist dann da genau auf Augenhöhe reingerauscht. Also er sah doch sehr stark verletzt aus, aber am nächsten Tag saß er dann mit so einem kleinen Verband schon wieder vorne an der Kasse und hat wieder Badges kontrolliert. Er hat sich sehr schnell erholt.
Ich muss sagen, auf meinem Weg zum Hangar, zu den Vorträgen, stand eben, glaube ich, auch so ein Kampfflugzeug. In meiner Kopfhöhe ist das auch genau der Treffer an der Stirn. Da bin ich auch im leicht angeheiterten Zustand ein paar Mal fast reingelaufen.
Er war halt für die Security doch noch nicht hart genug, wie er dachte. Und Chuck Norris wäre schließlich durch die Maschine durchgelaufen.
Ja. Ja, was gibt's sonst noch zu berichten? Infrastruktur?
Also wir haben die Infrastruktur alles so ein bisschen dezentraler aufgebaut. Das heißt, die ganze Organisation der ganzen Plätze dort und so weiter drum und dran. Es gab halt Leute, die haben einen großen Teil für sich reserviert, wie zum Beispiel das Violet Image, und haben da dann verschiedene andere Leute unter sich gehostet und so dann die organisatorische Struktur etwas verteilt und da dann auch eine schöne Situation geschaffen, dass sich dann die richtigen Leute auch an den richtigen Plätzen treffen.
Ja, das heißt, ne, dieses gesamte Camp, ne, organisiert sich vorher so ein bisschen über das Wiki, ne, dass man so vorher sich schon so halbwegs zuordnen kann, welche Interessen habe ich, ne, in welcher Umgebung will ich mich befinden mit anderen Leuten, und das wird dann aber praktisch grob vorher festgelegt, und ne, wenn man dort aufschlägt, sucht man sich dann seine Bezugsperson und sucht sich dann einen Zeltplatz.
So in etwa. Also es ist nicht nur im Wiki, es ist hauptsächlich im Wiki, weil der Club ist natürlich weit über die Grenzen von Deutschland verteilt und die wollen natürlich alle irgendwo ein bisschen was mitmachen. Aber es gab halt auch vor Ort noch ein paar organisatorische Treffen.
Ja, weit verteilt heißt ja auch irgendwie, dass die Gäste international sind. Wie sah da die Verteilung aus? Die weitesten Leute kamen, glaube ich, aus USA, Kanada, wie ich gehört habe.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob von hier aus Australien noch ein bisschen weiter weg ist, aber also es ist wirklich sehr, sehr, sehr international. Was man bei den Amerikanern halt besonders hervorheben kann, die haben halt eine eigene Aktion draus gemacht. Eine Woche zuvor war die DEFCON in Las Vegas. Das ist so eine Sicherheitskonferenz, die bei denen sehr, sehr, sehr stark besucht wird. Und da haben sich halt pfiffige Leute, beziehungsweise hauptsächlich die Hackers Foundation, die Idee einfallen lassen, wir machen halt so eine Organisation, dass alle Leute beides mitnehmen können, sowohl die DEFCON in Las Vegas als auch das Camp, und organisieren dann den Flug und allem drum und dran für lappige 1337 Euro. Das heißt, man muss dann irgendwie gucken für die Amis, wie kommt man nach Las Vegas, macht dort dann, der Eintritt ist dann mit drin, die DEFCON mit, steigt von dort aus dann ins Flugzeug, und geplant war es sogar, dass die direkt neben dem Camp auf dem Flughafen landen, was sie leider selbst ein bisschen verpeilt haben, weil es gibt halt noch eine Zeitzone dazwischen, ein paar mehr. Nehmen dann die ganzen Camp-Geschichten mit, anschließend noch so ein paar Tage hier und da mal reinschauen und dann wieder zurückfliegen. Das Angebot gab es auch für uns, dass wir dann sagen konnten, wir fliegen dahin, nehmen die DEFCON mit, fliegen wieder zurück, nehmen das Camp mit und haben dann noch ein paar Tage Spaß. Ansonsten war das Camp sehr, sehr, sehr international. Deswegen waren die meisten Vorträge auch in Englisch, damit halt jeder versteht. Ich habe halt auch die meiste Zeit dort Englisch gesprochen, weil wenn halt irgendein Ami vorbeikommt, die können kein Deutsch, wir können alle Englisch, dann sprechen wir Englisch. Es waren noch sehr viele Belgier, Italiener, Niederländer und Franzosen da. Und generell, wir führen keine Statistiken, wer wie viel aus welchem Land kommt, war das aber alles sehr, sehr, sehr verteilt und damit auch sehr, sehr, sehr lustig.
Ja, im Grunde wurde da innerhalb von 5 Tagen so eine kleine Stadt geschaffen von Leuten, die ihre eigene Einwohnerschaft gewählt haben unter Hackern. Und was sonst außer internationalen Publikum, mit denen man sich in allen möglichen Sprachen unterhalten kann, können wir ja gleich noch ausführen, auch was für Vorträge es gab und außer dem offiziellen Programm, die sich diesmal in 2 Hangars abgespielt hat, die bestuhlt waren, wo es vorne eine Bühne gab, gibt es ja in den Villages immer noch Workshops, die vielfältig waren, und dann gibt es ja noch jede Menge andere Freizeitaktivitäten, die man dort planen kann. Es gab einen Kindergarten und ähnliche Dinge. Da kommen wir gleich mal zu. Ich mache noch mal kurz Musik und dann sind wir wieder zurück. Hier ist der Nerd Alert auf FSK 93.0 auf Antenne und 101 MHz im Kabel.